Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Union ist am späten Nachmittag mit den Grünen zu einer zweiten Sondierungsrunde zusammengekommen. Gestern hatten sich CDU und CSU erneut mit den Sozialdemokraten getroffen. Greifbare Ergebnisse gab es nicht. Auch die Chancen für schwarz-grüne Koalitionsgespräche sind ungewiss. Offen ist, ob sich die Grünen bereits am Abend für die Opposition und gegen weitere Treffen mit der Union entscheiden.
Sie sind gekommen, um das zu Ende zu bringen, was sie am vergangenen Donnerstag begonnen hatten. Bislang haben Union und Grüne nur wenige Themen diskutiert. Regieren, ja oder nein, das wollen die Grünen zügig nach Ende des heutigen Gesprächs entscheiden.
Wir werden uns sehr, sehr tief inhaltlich auseinandersetzen. Wir haben ja das erste Mal wirklich diskutieren können, nur Europa und Energie. Deshalb stehen noch sehr, sehr viele Bereiche offen. Und nachdem wir dies alles ernsthaft durchgesprochen haben, das ist offen, wie lange es dauert, werden wir entsprechend uns entscheiden.
Das ist mit Sicherheit kein Automatismus zu befürchten, dass es einfach auf die SPD zuläuft, sondern es sind ernsthafte Gespräche, die auch mit den Grünen geführt werden können und müssen. Und dann wird man am Ende des Tages entscheiden, deswegen ja auch am Donnerstag im Prinzip die dritte Sondierungsrunde noch offen mit wem.
Gestern später Abend. Nach 8 Stunden zähem Ringen zwischen Union und SPD kaum Annäherung. Mindestlohn, Steuern, Ehegattensplitting. Es geht um Maximalpositionen und es knirscht noch immer.
Wenn man den Weg beschreiben will, dann könnte man in der Tat sagen, dass wir ein Stück auf diesem Weg vorangekommen sind, wo die SPD auf uns zugehen müsste.
Für die SPD zu wenig Entgegenkommen vom möglichen Partner. Die eigene Basis muss erst überzeugt werden. Und so antwortet die Generalsekretärin auf die Frage, ob sie ihrer Partei an diesem Tag schon eine große Koalition empfehlen könnte, deutlich:
Nein, das geht noch nicht.
Bei der Union bringt man für dieses Zögern wenig Verständnis auf.
Man kann nur feststellen, wenn eine Volkspartei wie die SPD eben Wert darauf legt, auch Volkspartei zu bleiben und regierungsfähig zu sein, dass man auch ab und zu mal Dinge machen muss, die einem vielleicht im ersten Moment nicht passen. Denn wählen, bis einem das Ergebnis passte, geht natürlich auch nicht.
Noch sondieren die Parteien, regieren, ja oder nein. Spätestens bis zum Parteitag am Freitag wollen die Grünen sich entscheiden.
Zum Stand der Beratungen von Union und Grünen jetzt live aus Berlin der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf.
Auch wenn die Schwarzen und die Grünen vielleicht sogar bis Mitternacht zusammensitzen, dass es eine schwarz-grüne Bundesregierung geben wird, erscheint den meisten Beobachtern in Berlin eher noch unwahrscheinlich. Man verhandelt, so ist zu hören, aber wirklich ernsthaft. Die Stimmung soll sogar gut sein. Man entdeckt sogar auch Gemeinsamkeiten. Die Themen Zuwanderung, Asyl, doppelte Staatsbürgerschaft und erneuerbare Energiengesetz sind schon behandelt worden. Aber am Ende könnte es für Schwarz-Grün dennoch nicht reichen. Zu groß bleiben möglicherweise doch die Unterschiede bei den entscheidenden Themen Klimaschutz, Staatsbürgerschaftsrecht und bei den Finanzierungsfragen für künftige gesellschaftspolitische Vorhaben. Bei der Union gibt es zudem weiter Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit der neuen Grünführung und im Bundesrat eine schwächere Position als mit einer großen Koalition. Schwarz-Grün, so heißt es bislang, käme wohl 2 Jahre zu früh. Perspektivisch haben diese Gespräche aber durchaus ihre Bedeutung. Die Grünen wollen sich auf jeden Fall noch heute Abend oder spätestens morgen früh entscheiden. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Auf die Verbraucher kommen spürbare Strompreiserhöhungen zu. Grund ist die Ökostromumlage, die Teil des Strompreises ist. Sie wird im nächsten Jahr um etwa 18% steigen. Das teilten die zuständigen Übertragungsnetzbetreiber heute mit. Das Erneuerbare Energiengesetz garantiert den Betreibern von Windpark-, Solar- und Biogasanlagen feste Vergütungen.
Ein knapper Cent mehr pro Kilowattstunde. Die Belastungen durch die Energiewende steigen auch aufgrund der massiv zunehmenden Subventionen für Ökostrom. Diese sind im Erneuerbaren Energiengesetz, kurz EEG, verankert. Sowohl der Wirtschaftsflügel der Union als auch der Bundesverband der großen Energieversorger fordern Änderungen.
Der Anstieg ist sicherlich dramatisch. Über 20% Umlagesteigerung sollte uns zum Nachdenken anregen. Wir müssen schnell handeln. Ich glaube, das ist eines der ersten großen Projekte in der neuen Legislaturperiode.
Rund 23,6 Milliarden Euro werden pro Jahr für die Förderung erneuerbarer Energien ausgegeben. Wir müssen das in Zukunft viel mehr nach Angebot und Nachfrage ausrichten, als das bisher der Fall ist. Die Verbraucher in diesem Land sind sehr belastet.
Eine vierköpfige Familie mit etwa 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch muss für 2014 mit Mehrkosten von 76 Euro rechnen. Ein Paar mit 2800 Kilowattstunden mit Mehrkosten von 55 Euro, während auf Singles Mehrkosten von 31 Euro pro Jahr zukommen. Viele energieintensive Betriebe müssen hingegen weiterhin keine Umlage bezahlen, weil sie im internationalen Wettbewerb stehen. Die Grünen sehen den Grund für wachsende Strompreise im Missbrauch der Ausnahmeregelungen.
Die Industrieprivilegien müssen auf das Notwendige reduziert werden. Das heißt, für die Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen, die energieintensiv sind. Aber das sind keineswegs alle der Industrien, die inzwischen ausgenommen sind. Hier geht es um 4 Milliarden Euro, die an den Verbraucher zurückgegeben werden könnten.
Auch Bundesumweltminister Altmaier fordert im Internet eine Reform des EEG.
Doch eine Einschränkung der Ökostromsubvention reicht nicht aus, sagen selbst Unionsabgeordnete. Nötig wäre eine grundlegende Reform des Energiemarktes. Aber bisher hat das Bundesumweltministerium nichts vorgelegt.
Weitere Hintergründe und Analysen zur Ökostromförderung und ihre Auswirkungen auf die Energiepreise finden Sie auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. Wenige Wochen nach der Bundestagswahl liefert eine ungewöhnlich hohe Parteispende der Unternehmerfamilie Quandt Zündstoff für Diskussionen. Anfang Oktober haben drei Großaktionäre des Autobauers BMW Einzelbeträge von je 230.000 Euro an die CDU überwiesen. Die Partei hat dies auch ordnungsgemäß veröffentlicht. Kritik erregt die Zuwendung der insgesamt 690.000 Euro, weil eine Abstimmung der EU-Staaten in Brüssel über strengere Pkw-Abgasnormen fast zeitgleich auf Druck der Bundesregierung vertagt worden ist.
Die CDU bestreitet jeden Zusammenhang zwischen den Spenden der Familie Quandt und der anstehenden Entscheidung über strengere Abgasnormen. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: Die Familie Quandt unterstützt die CDU seit vielen Jahren mit privaten Spenden und dies unabhängig von der Frage, ob die CDU an der Regierung beteiligt war oder in der Opposition. Die Spenden standen und stehen in keinerlei Zusammenhang mit einzelnen politischen Entscheidungen. Johanna Quandt hält ein großes Aktienpaket bei BMW wie ihre beiden Kinder Stefan Quandt und Susanne Klatten. Sie spenden seit vielen Jahren für die CDU und auch die FDP. Ein Sprecher der Familie verneint jeden Zusammenhang mit Interessen von BMW. Die Vertreterin des Vereins Lobby Control hält solche Großspenden an Parteien dennoch für problematisch.
Die Autokonzerne und die Metallarbeitgeberverbände sind schon seit Jahren die größten Spender der Parteien. Das heißt, hier wird über Jahre versucht, Wohlwollen sich aufzubauen und es wird politische Landschaftspflege betrieben.
Die Linkspartei zieht eine Verbindung der Spenden zur anstehenden europäischen Entscheidung über Abgasnormen.
Also jetzt wird einem der Zusammenhang klar, weshalb Herr Altmaier in Brüssel dagegen gestimmt hat, dass die Abgasnormen verschärft werden für Autos ab 2020. Diese Art der Käuflichkeit der Politik muss endlich aufhören, sonst verlieren wir restlos die Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung.
In Luxemburg hatte sich am Vortag der Bundesumweltminister bei seinem Treffen mit den europäischen Amtskollegen zumindest vorläufig gegen eine Verschärfung der Abgasnormen ausgesprochen.
Es geht nicht um einen Grundsatzstreit, sondern es geht darum, wie wir die nötige Klarheit im Klimaschutz verbinden mit der notwendigen Flexibilität, um die Wettbewerbsfähigkeit auch der Automobilindustrie in Europa zu schützen.
Die Bundeskanzlerin hält die Automobilbranche auch wegen der vielen Arbeitsplätze für eine Schlüsselindustrie und unterstreicht das mit regelmäßigen Besuchen bei der internationalen Automobilausstellung. Die Interessen der Autobauer sind so etwas wie eine Konstante in der Politik des Kanzleramts. Auch der Vorgänger hatte sie fest im Blick. Gerhard Schröder wandte sich konsequent gegen zusätzliche Belastungen für die deutsche Autoindustrie. Auch die SPD erhielt damals großzügige Spenden und er den Spitznamen Autokanzler.
Im Streit um den US-Haushalt zeichnet sich nach wochenlangem Ringen ein Kompromiss ab. Führende Vertreter von Demokraten und Republikanern im Senat sprachen nach Verhandlungen von einer deutlichen Annäherung. Ein Vorschlag beinhaltet, dass die Schuldenobergrenze vorläufig angehoben und die Regierung so bis Ende Februar handlungsfähig wird. Die Nachricht beflügelte weltweit die Börsen. Der DAX durchbrach vorübergehend die Marke 8.800 Zählern. Zum Handelsschluss lag er bei 8.804 Punkten. Die Europäische Union kommt bei ihrem Vorhaben einer Bankenunion voran. Heute haben die EU-Finanzminister die gesetzliche Grundlage für die Bankenaufsicht beschlossen. Angesiedelt unter dem Dach der Europäischen Zentralbank soll sie voraussichtlich von November 2014 an etwa 130 Großbanken direkt beaufsichtigen. Mit der Bankenaufsicht steht allerdings nur eine von drei Säulen der Bankenunion. Die beiden anderen, ein Mechanismus zur Abwicklung maroder Banken und eine einheitliche Einlagensicherung, sind noch nicht beschlossen und weiter umstritten.
Die Fassaden der Großbanken glitzern wie eh und je, aber wie es dahinter aussieht, da sind sich Europas Finanzminister offenkundig nicht sicher. Auffällig oft prägt ihre Diskussionen die Sorge, dass sich in den Bankbilanzen noch unentdeckte Risiken verbergen, die Kapitalspritzen erforderlich machen. Dafür bringen immer mehr Finanzminister den Rettungsschirm ESM ins Spiel, obwohl die Steuerzahler künftig eigentlich geschont werden sollten. Wir haben festgelegt, dass die Bankenaufsicht in bestimmten Fällen ihre Arbeit vorzeitig beginnen kann, und dann sind auch direkte Kapitalspritzen vom ESM möglich. Dass selbst der Vorsitzende der Eurogruppe so redet, ärgert seinen deutschen Kollegen. Denn bisher war verabredet, dass die Steuerzahler, wenn überhaupt, erst an letzter Stelle für Banken haften sollen. Und selbst dafür fehle noch die gesetzliche Grundlage.
Herrn Deisselblom habe ich noch einmal die deutsche Rechtslage in der Sitzung erklärt. Die muss ihn nicht freuen. Das verlange ich auch gar nicht, aber es ist hilfreich, wenn sie jeder zur Kenntnis nimmt.
Anlass für diesen Streit ist der sogenannte Stresstest, dem sich die 130 größten Banken Europas in den kommenden Monaten unterziehen sollen. Erst wenn sie frei von Risiken sind, sollen sie in die Obhut der heute beschlossenen Bankenaufsicht übergehen. Nach eher zweifelhaften Übungen dieser Art in der Vergangenheit sollen die Banken diesmal wirklich geprüft werden. Aber was, wenn dabei etwas herauskommt? Viele Finanzminister fürchten, dass die Anleger dann flüchten, wenn nicht, wie bisher, die Steuerzahler alle Risiken übernehmen. Jene Steuerzahler also, die eigentlich geschont werden sollen. Ein Widerspruch, den die Finanzminister noch lösen müssen.
Begleitet von vorsichtigem Optimismus haben die fünf UN-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran neue Gespräche über das umstrittene Atomprogramm des Landes aufgenommen. Die Vertreter der Staaten sind in Genf zusammengekommen, um Bewegung in die seit Jahren festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. Das zweitägige Treffen findet unter Leitung der EU-Außenbeauftragten Ashton statt. Für den Westen sind die Gespräche ein erster Test, ob den moderaten Tönen der neuen Regierung unter Präsident Rouhani auch Taten folgen.
Irans Außenminister hatte eigens eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Titel: Das Ende einer unnötigen Krise. Hilfreich werden Vertreter der fünf UN-Vetomächte Deutschlands und der EU die Vorschläge später nennen. Details dringen nicht nach außen. In der Mittagspause dann präsentiert sich Irans Unterhändler Araghchi gut gelaunt der Weltpresse. Wir wollen keine Zeit verschwenden, sondern zielorientierte Verhandlungen auf beiden Seiten. Und wir glauben, dass unsere Vorschläge dazu geeignet sind. Er scheint es also ernst zu meinen, Irans neuer Präsident Rouhani. Nein, sein Land baue keine Atombomben, versichert er und verspricht eine neue Offenheit. Dreh- und Angelpunkt: Irans unterirdische Nuklearanlagen. Die sechs Mächte dringen auf mehr Transparenz für Inspektoren, fordern die Urananreicherung zu stoppen, besonders umstrittene Anlagen zu schließen. Im Gegenzug dringt der Iran auf eine Lockerung der schmerzhaften Sanktionen, der Westen aber hält sich bedeckt. Es ist tatsächlich das erste Mal überhaupt, dass wir uns über technische Details unterhalten. Sicher aber geht nichts über Nacht. Wir brauchen von den Iranern mehr konkrete Fortschritte. Eben darum drehen sich nun auch die Gespräche am Abend. Der Auftakt scheint gelungen. Nach fünf erfolglosen Verhandlungsrunden endlich Bewegung in den Atomgesprächen. Von Durchbruch kann noch keine Rede sein. Da steckt der Teufel im Detail. Aber beide Seiten sind jetzt dringend auf vorzeigbare Erfolge angewiesen.
Ein heftiges Erdbeben hat am Morgen die Philippinen erschüttert. Es erreichte eine Stärke von 7,2. Bei dem Beben kamen nach Angaben der Behörden mehr als 90 Menschen ums Leben. Das Zentrum der Erdstöße lag bei der Stadt Carmen auf der Insel Bohol. Auch auf den umliegenden Inseln gab es schwere Schäden. Aus Panik rannten viele Menschen aus ihren Häusern ins Freie. Das komplette Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht abzusehen. Er verhalf den Gummibärchen zu internationalem Ruhm. Haribo-Chef Hans Riegel selbst bewegte sich nicht gern im Rampenlicht. Fast 7 Jahrzehnte lang stand der Sohn des Firmengründers an der Spitze des Süßwarenherstellers. Heute ist Hans Riegel, einer der erfolgreichsten Familienunternehmer der Nachkriegszeit, im Alter von 90 Jahren in Bonn gestorben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. Oktober.
Ein Hoch sorgt dafür, dass sich morgen zwischendurch das Wetter beruhigt. Danach erwartet uns durchwachsenes Wetter, bevor zum Wochenende mildere Luft zu uns strömt. Mit ihr steigen vor allem im Süden Deutschlands die Temperaturen auf über 20 Grad an. Im Süden regnet es heute Nacht zunächst noch ergiebig. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst einzelne Schauer, aber auch diese werden seltener. Am Tag im Osten und Südosten zunächst einzelne Schauer, sonst neben vielen Wolken auch etwas Sonne. Gegen Abend kommt von Südwesten neuer Regen auf. Der Wind wird morgen nur schwach bis mäßig. In der Nacht 10 Grad an den Küsten und 4 Grad an der oberen Donau. Am Tag 9 Grad in Ostbayern und 15 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Donnerstag im Süden etwas Sonne, vor allem im Norden einige Schauer und viel Wind. Am Freitag kaum noch Regen, im Süden und an den Küsten ist es zum Teil freundlich. Am Samstag auch mal freundliche Abschnitte, etwas Regen fällt nur im Norden.
Thomas Roth ist um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Koalitionspoker in Berlin, wie entscheiden sich die Grünen? Und Geldspende für die CDU. Wie viel Einfluss haben Lobbyisten auf die Politik? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.